Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Am Mikrofon ist Kate Malaike. Was riskiert Deutschland, wenn es seine Schulen doch wegen Corona wieder systematisch schließt? Darüber wird gerade viel debattiert und auch gestritten, angesichts steigender Quarantänefälle und Infektionszahlen. Andreas Schleicher, der OECD-Bildungsdirektor, hat heute Morgen hier im Deutschlandfunk nochmal auf die Folgen von Schulschließungen hingewiesen.
Ja, die Folgen sind für die einzelnen Schüler wirklich dramatisch. Natürlich Schüler, die gelernt haben zu lernen, die auch die Unterstützung aus dem häuslichen Umfeld haben, guten Zugang zu Technologie, für die war das irgendwo noch machbar. Aber es gibt eben sehr, sehr viele Schüler in Deutschland, die diese Voraussetzungen nicht hatten. Sie können davon ausgehen, dass also der erste Lockdown bei den Schülern vielleicht zum Einkommensverlust von 3% führen wird. Für Deutschland kostet das also Hunderte von Milliarden Euro, die an Wirtschaftskraft dort verloren gehen werden.
Soweit Andreas Schleicher. Aber es gibt ja auch noch die Hybridlösungen, also Mischungen aus Präsenz- und Online-Unterricht. Wir berichten gleich, welche Erfahrungen man damit gerade in Hessen macht und hören auch, warum es Seiteneinsteiger in Sachsen schwer haben, Warteschleifen drehen müssen, obwohl großer Lehrermangel herrscht. Und Personalmangel ist auch das Stichwort für eine Reportage aus Berlin. Dort werden für ein neues Corona-Notfallkrankenhaus unter anderem händeringend Fachkräfte gesucht. Drei Prozent der Schülerinnen und Schüler und etwa genauso viele Lehrkräfte waren in Hessen gestern nicht in der Schule wegen Corona. Und weil es gerade in Südhessen immer schwieriger für die Gesundheitsämter ist, die Infektionsketten auch nachzuvollziehen, sind nun erste Landkreise zu Stufe 3 an den Schulen übergegangen. Das bedeutet sogenannte Wechselmodelle.
Jan-Ole Klinger sitzt am Lehrerpult und hat die Beine entspannt übereinander gelegt. Er unterrichtet Mathematik an der Martin-Luther-Schule im südhessischen Rimbach. In Pandemiezeiten heißt das, die Fenster sind offen, alle im Raum tragen Maske und nur jeder zweite Platz der 10. Klasse ist überhaupt besetzt. Trotzdem spricht Lehrer Klinger mit allen Schülern, als er fragt:
Sind alle fertig, auch zu Hause?
Ja.
Ihr seht das Dreieck abgebildet zu Hause, im Raum seht ihr es am Whiteboard. Der Sinus von Alpha in dem abgebildeten Dreieck kann ich auf zwei Arten berechnen. Die erste hören wir uns aus der Klasse an, die zweite von zu Hause.
Unterricht mit Schülern, die teilweise im Klassenraum und teilweise zu Hause sind. Klinger erklärt, wie das geht.
Also ich habe meinen Laptop angeschlossen, darüber habe ich die Besprechung gestartet und alle Schülerinnen und Schüler sind eingeloggt, sodass ich dann vorne sehe, wer sich meldet mit der Handheben-Funktion. Gleichzeitig habe ich mein Tablet und habe quasi eine digitale Tafel.
Seit dieser Woche ist das Rimbacher Gymnasium im Wechselmodell. Das heißt, alle Klassen ab Jahrgangsstufe 8 sind geteilt. In der einen Woche kommen die Schüler der A-Gruppe, die anderen lernen zu Hause. In der nächsten Woche wird gewechselt. So soll es jetzt erst einmal an allen Schulen im Kreis Bergstraße sein, erklärt Landrat Christian Engelhardt. Die hohen Infektionszahlen im Kreis hätten keine Wahl gelassen.
Die Infektionsgefahr reduziert sich durch dieses Wechselmodell in den Schulen für alle Schülerinnen und Schüler, weil ja die Gruppe, die beispielsweise im Schulbus unterwegs ist, kleiner wird.
Und tatsächlich seien Busse und Züge sofort spürbar leerer, erzählen Schüler. Für Schulsprecherin Ina Zimmer ist das Wechselmodell ein guter Kompromiss.
Um ehrlich zu sein, war ich relativ froh, dass es jetzt eine klare Struktur gibt. Vorher war eigentlich jedem, wenn auch unterbewusst, klar, dass es so nicht weitergehen kann. Die Zahlen sind immer weiter gestiegen.
Die Zwölftklässlerin findet, das Wechselmodell gibt mehr Sicherheit für die nächsten Wochen. Und schon jetzt unterscheiden sich die ersten Tage mit halben Klassen deutlich von der Zeit vor den Sommerferien, als es bereits ein Wechselmodell gab. Jetzt gibt es aber auch im Online-Unterricht Anwesenheitspflicht und es wird benotet.
Das heißt, der Lehrer kriegt ja trotzdem mit, ob der Schüler jetzt nichts gemacht hat oder ob er sich mit dem Thema beschäftigt hat.
Erzählt Ina Zimmer und ihre Mitschülerin Lilian Flatt stimmt zu. Sie blickt gelassen auf die nächste Woche, in der sie laut Wechselmodell zu Hause bleiben muss. Um den fehlenden Kontakt zu anderen Schülern auszugleichen, sind die sozialen Medien eine große Hilfe, erzählt die 17-Jährige.
Also viele meiner Freunde sind zum Beispiel auch in der nächsten Woche dran. Und wir versuchen uns irgendwie auszutauschen. Also es ist, glaube ich, nicht so, dass irgendjemand alleine gelassen wird.
Das sieht Stefan Stein ganz anders. Er ist im Hessischen Landeselternbeirat und ist froh, dass seine Tochter noch zu jung ist, um von dem Wechselmodell betroffen zu sein. Stein kritisiert:
Ich sehe die große Gefahr, dass die Schere zwischen den Kindern, die gut mitkommen, weil sie von zu Hause aus Möglichkeiten haben, unterstützt zu werden, und den Kindern, die das nicht haben, immer weiter auseinanderklaffen.
Die Schulleiterin der Martin-Luther-Schule in Rimbach, Beate Wilhelm, hält dagegen. Für sie hängt der Erfolg des Wechselmodells vor allem von der Planung und Organisation der Schule ab.
Wenn man meint, man könne auf Knopfdruck von dem regulären Präsenzunterricht ins Wechselmodell umswitchen, ist man mit Verlaub naiv. Besonders im Hinblick auf technische Ausstattung. Ansonsten glaube ich, dass die Frage der Bildungschancen immer eine Frage ist, die sich auch im regulären Unterricht stellt. Das ist nicht speziell etwas, was mit dem Distanzunterricht verbunden ist.
Deshalb hat die Martin-Luther-Schule in Rimbach vorgesorgt. Hier gibt es inzwischen genug Laptops, um theoretisch jeden 10. Schüler zu Hause auszurüsten. Und auch für die Lehrer im Unterricht gibt es inzwischen ausreichend Technik. Er habe sich deshalb schnell mit dem Wechselmodell abgefunden, so Lehrer Jan-Ole Klinger.
Ich habe nicht das Gefühl, dass ich dadurch beeinträchtigt wäre, auch wenn ich meine Schüler lieber im Raum sitzen hätte.
Schule im Wechselmodell, so klingt das. Einige Landkreise in Hessen gehen jetzt diesen Weg. Anna Vogel hat für uns darüber berichtet. Und morgen will dazu auch Hessens Kultusminister Lorz in unserer Samstagsrunde mitdiskutieren. Das Infektionsgeschehen an den Schulen und die Frage, ob Präsenzunterricht noch zu verantworten ist, wird unter anderem mit Vertretern aus Politik, Schulen und Gewerkschaft besprochen. Und Sie zu Hause können sich wie immer gerne beteiligen. Rufen Sie an unter 00800 44644464. Da läuft auch jetzt schon ein Anrufbeantworter. Oder schicken Sie morgen eine Mail direkt ins Studio an campus@deutschlandfunk.de. Im Düsseldorfer Landtag gab es heute Vormittag eine Aktuelle Stunde, bei der auch das Thema verlängerte Weihnachtsferien eine Rolle spielen sollte. Schulministerin Gebauer äußerte sich zu diesem Thema nicht, betonte aber, so lange wie möglich am Unterricht im Klassenzimmer festhalten zu wollen. Die Weihnachtsferienverlängerung in Nordrhein-Westfalen um 2 Tage hatte bundesweit Debatten ausgelöst und Kritik. Kai Küstner fasst zusammen.
Das Weihnachtsfest vor Corona zu retten, darauf zielt der Vorstoß ab. Und zunächst einmal klingt das alles sehr schlüssig. Gehen die Jüngeren früher in die Ferien, schützt das die Älteren. Weil ein paar Tage ohne Kontakte vergehen, bis man sich dann mit Oma und Opa vor dem Weihnachtsbaum versammelt. Die Schüler freuen sich über XL-Ferien, die Familie über verringerte Infektionsgefahr. Gute Idee, oder?
Nein, nicht wirklich. Die Bezeichnung Schnellschuss trifft es schon ganz gut,
kritisiert die Vorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW in Nordrhein-Westfalen, Maike Finnern, im WDR-Fernsehen.
Es sind viele Dinge überhaupt nicht bedacht worden.
Zum Beispiel fragen sich nun viele berufstätige Eltern und gerade Alleinerziehende, wer denn dann an den extra Ferientagen auf die Kinder aufpassen soll. Keine Sorge, es würde eine Notbetreuung eingerichtet, verspricht die Ministerin für Schule und Bildung in Nordrhein-Westfalen, Yvonne Gebauer.
Dass die Eltern, die jetzt zum Beispiel auch alle Urlaubstage für dieses Jahr schon verbraucht haben und keinen Urlaub mehr bekommen, dass wir trotzdem dann für die Kinder und Jugendlichen eine gesicherte Betreuung anbieten können.
Wobei eine Notbetreuung, so Kritiker, dann ja doch wieder mehr Kontakte bedeute, die man ja gerade vermeiden wollte. Zahlreiche andere Bundesländer, jedenfalls Sachsen, Niedersachsen, Bremen, ließen durchblicken, dass sie von längeren Weihnachtsferien nicht viel halten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hingegen ist für die Idee durchaus offen. Auch wenn jedes Land das für sich je nach Infektionsgeschehen entscheiden müsse, sagte Spahn im rbb-Inforadio.
Ich finde das aber einen pragmatischen Ansatz, der sicherlich auch eine Rolle spielen wird in den Diskussionen der nächsten Tage.
Am Montag wollen die Kanzlerin und die Länderchefs erneut über die vor 2 Wochen beschlossenen Anti-Corona-Maßnahmen beraten. Ferienverlängerung hin oder her, zweifelsohne sind die Schulen nun wieder in den Lichtkegel der Aufmerksamkeit gerückt, weil auch hier zuletzt immer mehr Corona-Ausbrüche gemeldet wurden.
Natürlich ist es auch so, dass das Geschehen in die Schulen nun getragen wird und auch aus den Schulen rausgetragen wird,
stellt der Leiter des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler klar, der daher auch alle Lehreinrichtungen dazu aufruft, ihre Hygienepläne streng durchzuziehen.
Es gibt ja auch immer wieder Versuche, zum Beispiel das Maskentragen in Zusammenhang zu bringen mit einer geringeren Sauerstoffversorgung. Da haben sich die Ärzteschaften und Fachleute sehr eindeutig geäußert, dass dies nicht der Fall ist. Es gibt auch immer wieder Begründungen, dass Masken vielleicht dazu tragen, dass Menschen psychisch belastet werden. Da gibt es bei Kindern ebenfalls keinerlei Hinweis bislang,
sagt Wieler. mit geöffneten Fenstern einer Schließung der Schulen entgegenwirken, so lautet das Motto dieser Tage. Während bei Restaurants, Bars, Fitnessstudios zuletzt die Rollläden heruntergehen mussten, geht der Schulbetrieb grundsätzlich weiter. Denn eins hat die Politik versprochen zu vermeiden, dass berufstätige Eltern wie im Frühjahr mit ihren Kindern wochenlang zu Hause sitzen, ohne den geringsten Anhaltspunkt zu haben, wann Kitas und Schulen wieder öffnen können.
Tja, wie wird alles werden? Was machen wir, um Bildung in Corona-Zeiten so gut und klug wie möglich zu gestalten? Und zwar für alle. Diese Gedanken machen sich viele zurzeit. Und auch wir bekommen hier in der Redaktion einiges an Echo, Anregungen, ja, und Erlebnisberichten, wie Schule und Studium zum Beispiel erlebt werden in der Pandemie. Diese Alltagsbeobachtungen gibt es ab heute immer mal wieder zu hören in unserer neuen Hörerrubrik.
Bildung unter Corona. Hörerinnen und Hörer erzählen.
Hallo, ich bin Simon, ich bin 26 Jahre alt und studiere Medizin in Köln. Ab Montag fange ich an mit meinem praktischen Jahr. Das heißt, ich arbeite quasi Vollzeit im Krankenhaus und assistiere den Ärzten. Und es wird ja viel geredet in der Öffentlichkeit darüber, wie die Situation für junge Leute ist. Und da geht es immer sehr oft ums Feiern oder dass die Freizeit fehlt. Und das ist bei mir auch so. Bei mir spielt aber jetzt zum Beispiel auch eine Rolle, dass ich überlegen muss, wie gestalte ich jetzt mein WG-Leben, weil ich wahrscheinlich ab Montag auf einer Intensivstation mit Corona-Patienten bin. Mein PJ-Gehalt ermöglicht mir das nicht, dass ich alleine wohne diesen Winter. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen, wie man mit anderen Leuten zusammenlebt, wie verbringt man Weihnachten, genau solche Sachen. Und das kommt mir im öffentlichen Dialog manchmal ein bisschen zu kurz.
Bildung unter Corona. Was erleben Sie? Erzählen Sie uns von Ihrem Alltag in unserer Hörerrubrik und schreiben Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de.
Über 30 Millionen Euro hat Berlin gerade investiert für ein Corona-Notfallkrankenhaus mit 500 Betten auf einem Messegelände. Aber es gibt einfach nicht genug Personal, wie andernorts ja auch. Senat und Krankenhausgesellschaft haben deshalb letzte Woche einen dringenden Appell an alle Mediziner, Studierende und Pflegekräfte gerichtet. Bitte meldet euch, hieß es. Manfred Götzke hat nachgefragt, wie es funktioniert hat.
Völliges Neuland ist die Arbeit auf der Corona-Intensivstation der Berliner Charité für Ehab El-Barudi nicht. Denn der 24-Jährige ist Medizinstudent im sechsten Semester und hat schon ein paar Praktika in der Klinik hinter sich. Und doch ist der Corona-Dienst für ihn etwas Besonderes.
Ich glaube wirklich, dass man ganz wenig, also im Alltag mitbekommt, was da eigentlich auf der Intensivstation passiert. Das wird ja nicht so ganz ausführlich berichtet in den Medien. Tatsächlich, wie die Patienten da so intensivpflichtig sind, das habe ich erst mitbekommen, als ich da ja, angefangen habe.
El-Barudi gehört zu den hunderten Freiwilligen, die sich allein bei der Berliner Charité nach einem Aufruf gemeldet haben, um auf den immer voller werdenden Corona-Stationen auszuhelfen. Der Student ist seit Anfang der Woche quasi Ersatzpfleger.
Ich hatte eigentlich persönlich Interesse an Notfallmedizin und deswegen habe ich gerne dieses Angebot angenommen. Es hat mich auch dann so ein bisschen interessiert, so die Behandlungsansätze da, weil es ja eine relativ neue Krankheit ist.
Die zweite Corona-Welle macht mal wieder deutlich, dass es in den deutschen Krankenhäusern chronisch an Pflegerinnen und Pflegern mangelt. Bundesweit fehlen derzeit etwa 120.000. Allein in der Berliner Charité sind es zurzeit 150 Pflegekräfte. Weil der Mangel so massiv ist, haben die Berliner Krankenhäuser Anfang der Woche ihren Aufruf gestartet. Mit Erfolg, erzählt Judith Hepe, die Pflegedirektorin der Berliner Klinik.
Nach unserem Aufruf haben sich ganz viele Berliner und Berlinerinnen gemeldet, sodass für uns die erfreuliche Botschaft ist, die Situation hat sich dahingehend entspannt, dass wir die Betten alle aufmachen konnten, wie geplant.
Gesucht wurden natürlich bevorzugt examinierte Pflegekräfte oder Medizinstudenten wie El-Barudi. Aber nicht nur. Die Not in den Berliner Kliniken ist derzeit so groß, dass viele Krankenhäuser zurzeit so gut wie jeden für bestimmte Hilfsdienste gebrauchen können, meint Hepe. Und es haben sich auch sehr unterschiedliche Berufsgruppen gemeldet.
Künstler, Friseure, Bodybuilder, sehr viele Medizinstudenten, das hilft uns natürlich riesig. Es haben sich aber auch Ex-Gesundheits- und Krankenpfleger gemeldet, die dann in den Beruf wieder zurückgekehrt sind.
In einem Crashkurs werden die dann für bestimmte Hilfsdienste fit gemacht.
Was wir mit jedem Menschen machen, der sich bewirbt, ist zu besprechen, wo er sich einbringen würde. Wenn es jemand ist, der sich zutraut, mit Menschen zu arbeiten, dann können wir sowas wie eine schnelle Basisqualifikation ermöglichen.
Das Grundproblem, den chronischen Pflegemangel, dürfte der Aufruf auch in Berlin nicht lösen. Da ist sich Marc Schreiner sicher. Er ist Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft.
Insbesondere im Bereich der Pflege fehlen uns einfach Fachkräfte. Wir haben die Erwartung, dass ungefähr Anfang, spätestens Mitte Dezember, die Intensivkapazitäten der Krankenhäuser derart voll sind, dass wir zusätzliches Personal brauchen.
Schreiner geht davon aus, dass die Zahl der Corona-Patienten in den kommenden Wochen nochmal deutlich ansteigen dürfte. Nicht nur in Berlin. Es wird also eng und Hilfspfleger und Studierende ersetzen schließlich keine ausgebildeten Profis. Schreiner fordert deshalb eine Aufhebung des Pflegebetreuungsschlüssels.
Der in der Krisensituation nun wirklich nicht mehr haltbar ist. Und da erwarten wir vom Bundesgesundheitsminister, dass er sich vor die Krankenhäuser stellt.
Judith Hepe hofft, dass sich durch die Hilfspfleger das Dauerproblem zumindest ein klein wenig lindern lässt. Denn vielleicht entscheidet sich ja der ein oder andere Friseur oder Bodybuilder nach den Wochen im Hilfsdienst auch dauerhaft für den Pflegeberuf.
Wenn jetzt jemand da drunter sein sollte, der vielleicht für sich entdeckt, dass mein wundervoller Beruf auch für ihn eine echte Alternative wäre, dann bieten wir sogar an, dass wir weiter qualifizieren, einen entfristeten Vertrag geben und berufsbegleitend auch sowas wie eine Ausbildung dann ermöglichen.
Mindestens genauso dringend wie Pflegekräfte und Ärzte werden seit Jahren ja auch Lehrkräfte in Deutschland gesucht. Das ist keine Neuigkeit. Aber vielen, die als Seiteneinsteiger in Sachsen in den Lehrerberuf wollen, ist schon neu, dass sie bei den notwendigen Referendariatsplätzen mit, na sagen wir mal, unerwarteten Warteschleifen rechnen müssen. Denn obwohl Sachsens Lehrkräfte dringend gesucht werden, haben die Seiteneinsteiger offenbar Probleme. Welche genau hat sich Jennifer Stange schildern lassen?
Ich bin heute 5.30 Uhr aufgestanden, bin in die Schule gefahren und war um 7 Uhr dort, habe den Einlass gemacht. Bin dann innerhalb von 2 Minuten in die Schule gerast, bin nach oben und habe den Förderunterricht für Mathe gemacht.
Es gibt kein Fach, das die angehende Grundschullehrerin aus Leipzig noch nicht unterrichtet hat. Sie soll hier Antje Distel heißen. Ihren richtigen Namen will sie nicht nennen, um eventuelle berufliche Nachteile zu vermeiden. Den Unterricht für den nächsten Tag muss sie vorbereiten und meistens noch was für die Uni machen. 3 Tage die Woche Schule, 2 Tage Uni, um sich parallel zur Grundschullehrerin in den Fächern Deutsch, Mathe und Sachkunde ausbilden zu lassen. Ein Jahr ist jetzt um und trotz der stressigen Tage bereut die 40-Jährige die Entscheidung nicht.
Das Lehrersein an sich ist sehr erfüllend und sehr schön. Ich mag es sehr.
Vor etwa 20 Jahren hat Antje Distel schon einmal auf Lehramt studiert. Dann habe es geheißen, auf lange Sicht würden in Sachsen keine neuen Lehrerinnen und Lehrer gebraucht. Also hat sie diesen Studiengang abgebrochen. Gearbeitet hat sie zuletzt in einem Verlag.
Das Verlagswesen in Leipzig ist mittlerweile sehr, sehr schmal. Und deswegen waren die Perspektiven einfach derart gering, dass ich mich wieder zurückorientiert habe.
Antje Distel wagte den Seiteneinstieg zurück in einen alten Traumberuf. Seit 2015 setzt Sachsen verstärkt Lehrerinnen und Lehrer ein, die nicht auf Lehramt studiert und in einem anderen Beruf gearbeitet haben. Mittlerweile hat jeder 10. der rund 33.000 Pädagogen in Sachsens Klassenzimmern anderweitige berufliche Erfahrung. Die meisten von ihnen werden im Bereich Oberschule und Grundschule eingesetzt.
Und man muss sich das natürlich genau überlegen, ob man mit Ende 30, wir waren alle so 38, als wir den Seiteneinstieg begonnen haben, ob man den jetzt nimmt. Und da müssen natürlich ein paar Sachen gegeben sein. Und unter anderem war diese Sicherheit, ja, du bist dann gleichgestellte Lehrerin, dass sich das jetzt derart verzögert, das war so nicht geplant.
Lange war es nur ein Gerücht. Doch mittlerweile steht fest, es gibt ein Problem. Die Referendariatsplätze sind knapp. Obwohl sie längst in der Praxis eingesetzt werden, müssen Seiteneinsteigerinnen, wie alle anderen Lehrerinnen und Lehrer auch, den sogenannten Vorbereitungsdienst absolvieren, um ihre Ausbildung abzuschließen. Seiteneinsteigerinnen an den 3 Ausbildungsstandorten Leipzig, Dresden und Chemnitz sagen, sie hätten die Erfahrung gemacht, auf einen Referendariatsplatz warten zu müssen, teilweise länger als ein halbes Jahr.
Man forscht dann nach. Die Antwort ist dann eben, dass das LASUB sagt, also das Landesamt für Schule und Bildung, Entscheidung, dass die Referendariatsplätze vorrangig an grundständig ausgebildete Lehrer gehen.
Das sächsische Kultusministerium bestätigt diese Handhabe. Auf Nachfrage des Deutschlandfunks heißt es schriftlich, dass Absolventinnen und Absolventen der regulären Lehramtsstudiengänge nach aktueller Rechtsprechung ein vorrangiges Recht auf Aufnahme in den Vorbereitungsdienst hätten. Heißt, sie können im Zweifelsfall einen Referendariatsplatz einklagen. Auf Initiative von Antje Distel und anderen Kolleginnen hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Sachsen in einem Rechtsgutachten prüfen lassen, inwiefern auch Seiteneinsteigerinnen auf dem Rechtsweg geholfen werden kann. Dabei habe sich herausgestellt, der Teufel steckt im Detail, wie Uschi Kruse, Vorsitzende der GEW in Sachsen, sagt.
Der Freistaat Sachsen formuliert als Bedingung für einen Seiteneinsteiger, dass der bereit ist, sich zu qualifizieren, aber der Freistaat Sachsen sichert nicht zu, dass genügend Plätze für diese Ausbildung gibt.
Eine Ungleichbehandlung, so Kruse, auf die Ministerium und Schulbehörden die Bewerberinnen und Bewerber nicht ausreichend hinweisen würden.
Das, finde ich, geht auch nicht. Also dann muss man mit offenen Karten spielen und muss klar und deutlich sagen, wir wissen nicht, ob wir Ihnen das garantieren können. Dann überlegen sich einige Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger, in ihrem alten Beruf zu bleiben.
Das sächsische Kultusministerium argumentiert, dass Seiteneinsteiger auch während möglicher Wartezeiten in einem Anstellungsverhältnis stünden, also Geld bekommen würden. Auch deshalb erfolge eine Zulassung zum Referendariat nur im Rahmen freier Ausbildungskapazitäten. Doch genau hier liegt das Ärgernis für SeiteneinsteigerInnen. Wartezeiten würden zu ihren finanziellen Lasten gehen, während der Freistaat nebenbei Geld spart, so Distel.
Ich bin eine Gehaltsstufe unter den grundständig ausgebildeten Lehrern. In der Gehaltsstufe, die ich dann erklimmen würde, wenn ich dann endlich meine Schulbefähigung habe, da reden wir von 200-300 Euro netto.
Monatlich. Ein weiterer drohender Nachteil, wer auf Verbeamtung setzt und durch Wartezeit die Altershöchstgrenze von 42 Jahren überschreitet, kann nur in Ausnahmefällen berücksichtigt werden. Gewerkschafterin Kruse meint, die Probleme würden sich in Zukunft noch verschärfen. Die Verträge von SeiteneinsteigerInnen sind mittlerweile auf 2 Jahre befristet. Sie dauern also nur so lange wie das berufsbegleitende Studium. Die zweite Qualifizierungsphase, also das Referendariat, steht damit in den Sternen.
Wir als Seiteneinsteiger, wir sind eigentlich Pflaster für diese Löcher, die es gibt in der Versorgung durch Lehrer. Und wir werden da schnell draufgeklebt, wir können aber genauso schnell wieder abgerissen werden.
Der Deutsche Karikaturenpreis wird morgen verliehen und ehrt wieder pfiffige Zeichnerinnen und Zeichner. Wegen Corona auch etwas anders, aber weiter in Medienpartnerschaft mit unserem Programm. Und Corso Kunst und Pop berichtet darüber gleich unter anderem. Das war's für Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike.